Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Baharian und ich begrüße wieder einmal meine Serie A Koryphäe.
Jetzt musst du mir
begrüßen.
Ciao a tutti, hallo Fratello.
Wir können die Messlatten gar nicht hoch genug ansetzen, denn heute, lieber Fratello, haben wir wieder extrem spannende Themen für unsere treuen Tifosi vorbereitet. Und zwar zum einen wollten wir ein bisschen auf das Rennen um den Scudetto eingehen, weil es ja da so spannend zugeht wie seit einer Dekade eigentlich nicht mehr, wenn man mal bedenkt, wer da alles noch Meister werden kann. Und dann noch als zusätzliches Bonbonchen für euch, liebe Tifosi, wollen wir uns der Roma widmen unter José Mourinho und mal so ein kleines Fazit ziehen. Ich meine, wir haben jetzt knapp drei Viertel der Saison um und ich denke, dass wir beide uns eigentlich schon mal über unseren werten José unterhalten können, was er denn bis jetzt zustande gebracht hat.
Würde ich auch sagen, ja.
Genau, da haben wir ein bisschen für euch die Calcio Siamo Noi-Lupe draufgehalten, liebe Tifosi. Ich denke mal, dass das für euch auch ziemlich spannend sein kann. Ja? Hm. Und bevor ich hier weiter rumsülze und mein Partner hier einschläft, lass uns zur Sache kommen, lieber René. Und uns dem Rennen um den Scudetto widmen, denn da ging es am Wochenende ganz schön rum. Wir haben jetzt aktuell einen Vierkampf um die Meisterschaft und Juventus eigentlich mit einem ziemlich souveränen Sieg gegen Salernitana, was auch so zu erwarten war.
Ja,
aber lass uns mal zu Neapel kommen. Neapel 2-1 gegen Udine gewonnen. Kann man so unter dem Reiter Arbeitssieg, glaube ich, abheften, das Ganze, ne?
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, war jetzt kein Glanzauftritt vom SSC, war dann eher individueller Klasse einzelner Spieler, Hashtag ja. Osimhen. Und ja, Udine ist ein unangenehmer Gegner. Das haben mittlerweile dieses Jahr schon der ein oder andere spüren müssen.
Ja.
Wenn sie einen guten Tag haben, können sie alle ärgern. Und ja, war, glaube ich, trotzdem ein wichtiger Sieg für den SSC Neapel, um da dran zu bleiben vorne.
Ja, ich glaube, das hast du auf jeden Fall richtig gedeutet. Udine wirklich mehr als unangenehm. Physisch starke Mannschaft, die defensiv schwer zu knacken ist. Das hat Neapel auch zu spüren bekommen. Aber ich denke mal, was das Spiel verändert hat, war die Einwechslung von Mertens, der auf der 10, wie sich das auch schon viele Fans gewünscht haben, da die entscheidenden Impulse gesetzt hat. Auch die Außenverteidiger waren etwas offensiver. Aber der SSC hat diesen Sieg teuer bezahlt, denn jetzt gegen Atalanta fehlt zum einen Giovanni Di Lorenzo, der 4 Wochen verletzt ausfällt, und Osimhen und Rahmani mit Gelbsperre tatsächlich. Das heißt, ja, es sind 3 Stammspieler, die gegen Ladea ausfallen werden. Das ist natürlich auch ein teures Sold.
Ja, absolut. Ja. Obwohl Atalanta Bergamo dieses Jahr, so wenn man so rückblickt, so die letzten 2-3 Jahre, dieses Jahr vermutlich noch, also jetzt nicht tabellentechnisch, aber so spielerisch die schwächste Saison für mich haben, sind weniger überzeugend dieses Jahr.
Ja, ja, ja.
Da wäre es natürlich für den SSC gerade jetzt die Situation gewesen, dass du sagst, okay, dann können wir auch jetzt Atalanta biegen. Mit den Ausfällen wird man sehen, also Neapel hatte eben die meisten Probleme in der Meisterschaft im Dezember. Da haben sie ordentlich mal verkackt und das war die Zeit, als sie auch den ein oder anderen schwerwiegenden Ausfall hatte.
Ja.
Und bin da der Meinung, dass sie nicht ganz so gut das kompensieren können, wenn Leute fehlen wie vielleicht die ein oder andere Mannschaft. Da haben sie eher Probleme, ihre Stars gut ersetzen zu können. Bin da gespannt, wie sie sich schlagen werden. Also es ist kein unmögliches Unterfangen, würde ich sagen, gegen Atalanta Bergamo aktuell. Aber ja, schon auswärts trotzdem ein sehr, sehr schwieriges Ding.
Um das zu ergänzen, weil du meintest, tabellentechnisch bist du jetzt nicht informiert. Ich habe jetzt gerade geguckt, die sind auf
Na,
Platz
informiert
5.
schon. Ich meinte, dass sie tabellentechnisch sieht es jetzt noch nicht so schlecht aus, wie ich sie jetzt spielerisch im Vergleich zu früher sehe. Also
Ah,
tabellentechnisch
okay, so hast
mit
du
dem
es gemeint.
Nachholspiel, weiß ich schon, sind sie dann eigentlich an Juve da dran mit 5 Punkten.
Genau.
Aber ich sehe sie spielerisch heuer dieses Jahr nicht so stark als die
Ja.
letzten Jahre.
Ja, ich denke, die sind gerade in so einer Übergangsphase. So die Post-Ära nach Iličić und Papu Gomez, die beiden musst du natürlich erstmal adäquat ersetzen. Und ja, wenn man das mal bedenkt, sind sie auf einem guten Weg. Ja, aber Neapel hat es geschafft, um es kurz zu machen. Hat einen weiteren Dreier
Getütet.
eingefahren. Genau, eingetütet, eingefahren, wie auch immer, und ist weiterhin an den Fersen des AC Milan, der lieber René, ja, es geschafft hat, mit 1 zu 0 auch gegen eines der unangenehmsten Teams der Rückrunde, mit dem US Cagliari, ja, diese dann zu Hause eigentlich schon ziemlich souverän zu schlagen, ne?
Ja, muss man schon sagen, man hat schon ein bisschen gesehen, was Cagliari auszeichnet, diese physische Stärke, diese Aggressivität, das haben sie zu Beginn ganz gut an den Tag gelegt, aber Milan wirkt momentan sehr gefestigt, sehr sicher auch, wie sie von hinten dann versuchen, immer wieder ruhig den Spielaufbau zu gestalten, sehr, sehr stark auch pressingresistent da natürlich. Die Spieler hervorzuheben, allen voran Ismael Benacer, der dann ein überragendes Spiel gemacht hat, auch mit einem wunderschönen Tor. Und hinten ist natürlich Wahnsinn, was die beiden Innenverteidiger da abreißen. Ich habe es auch gelesen, im gesamten März bis zum Udine-Spiel, das im Februar war, hat Milan kein einziges Tor bekommen und das Tor gegen Udine war ein Handballtor. Also das muss man auch noch dazu zahlen. Also das wäre eigentlich irregulär gewesen. Also von dem her Wahnsinn, wie die da defensiv momentan gut stehen. Also lassen da wirklich fast nichts anbrennen.
Ja,
Bis auf
also,
die 91. Minute, glaube ich, da war nochmal eine große
ja,
Chance, aber ansonsten
genau.
war es das jetzt.
Und da war es wieder Benacer, der sich in den Ball geworfen hat und den auch geblockt hat. Also Benacer war wirklich außerordentlich gut drauf. Aber wie du sagst, Milan seit einigen Wochen defensiv dermaßen stabil, wo man auch sagen muss, man merkt anhand der Attitüde der Spieler und das, was Pioli in den Interviews so durchleuchten lässt, dass der Fokus jetzt auch im Saisonfinale wirklich auf der Defensive liegt und man auf gar keinen Fall ein Tor kassieren will, kein Risiko gehen will. Man möchte das jetzt wirklich dreckig über die Saison gehen, nach dem Motto, die Abwehr gewinnt Meisterschaften. Und ich glaube, dass das gerade auch das Motto ist beim AC Mailand. Und ja, mal sehen, wie das weitergeht mit den Rossoneri, aber jetzt mit 3 Punkten Vorsprung auf den SSC Neapel, 6 Punkte auf Inter, wobei Inter natürlich noch ein Spiel weniger hat. Das kann wirklich noch richtig spannend werden und da sind wir auch schon ja, bei der nächsten Überleitung zum nächsten Spiel, denn Inter musste, war es auswärts oder zu Hause? Zu
Zu
Hause,
Hause, ja.
genau, gegen die Viola ran, die ja diese Saison auch ein richtig ekelhafter, unangenehmer Gegner ist. Und das haben die Mannen von Inzaghi da wirklich auch zu spüren bekommen. Mit 1 zu 1 ging die Partie aus. Und man muss sagen, die Viola phasenweise sogar mehr Spielanteile gehabt. Also, obwohl Inter ein Heimspiel hatte. Ich denke mal, das 1-1 war ein leistungsgerechtes Unentschieden.
Ja, würde ich definitiv so unterschreiben und es bestätigt auch weiterhin, was wir im vergangenen Podcast angesprochen haben. Inter ohne Brozovic ist eine Klasse schlechter und das unterstreicht sich ja immer wieder. Sie gewinnen keine Spiele ohne
De
ihn.
Frey hat
Es
aber auch gefehlt, oder?
ja, hat auch
Genau,
gefehlt,
hat auch
aber
gefehlt,
vor
ja.
allem Brozovic ist für mich da rauszustreichen. Der
Ja.
Frey dieses Jahr gegen Skriniar und Bastoni eh nicht mehr ganz so stark, wie er schon einmal war. Immer noch sehr, sehr starker Innenverteidiger. Keine
Ja.
Frage, aber Brozovic für mich da der Mann, den Inter aktuell nicht ersetzen kann. Ja, andere Mannschaften haben da dieses Jahr auch wirklich schon SSC Neapel, Juve, Milan auch teilweise 6, 7 Stammspieler mal fehlend gehabt. Bei Inter fehlt Brozovic, das ist schon der Wurm drin. Es ist nicht nur diese eine Personalie, aber der ist trotzdem derjenige, der von hinten das Spiel aufzieht, der es diktiert. und der ihnen da am meisten abgeht. Ja. Sie haben da, wenn man auch die Formtabelle hernimmt, jetzt die letzten 6 Runden, haben sie 7 Punkte geholt. Also das ist nicht nur gegen die Viola, es ist allgemein sehr, 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 sehr mager, was die Mannen von Inzaghi auf den Platz bringen momentan. Ja.
Ja, das ist das, wie du sagst, zum einen die Verletzungsmisere, die jetzt auch mal wirklich herauskristallisiert, dass Inter in der Tiefe zumindest auf der Registerposition nicht gut genug besetzt ist und man vielleicht auch den Transfer von Sensi dahinter fragen könnte, weil er eigentlich das Profil hätte, Brozovics Part adäquat spielen zu können, insofern er natürlich gesund bleibt, muss man dabei sagen. Aber bisher bei Sampdoria scheint er ja, er
Genießen
scheint
zu
gesund zu
sein.
sein. Genau, er ist genesen. Sagen wir das mal ganz vorsichtig. Ja, hinsichtlich dessen, ja, kann man den Transfer von Sensi kritisch bewerten. Zum anderen wird es natürlich spannend sein. Nächstes Jahr, ich denke mal, dass Marotta und Co. das natürlich auch auffällt, wie abhängig diese Mannschaft von Brozovic ist. Und da werden die sicherlich auch Lucien Agoumet ganz genau beobachten, der ja gerade bei Stade Brest zum Beispiel eine gute Saison spielt, da die Spielzeit bekommt, die wir eigentlich schon bei Spezia
Erwartet hat.
erwartet hatten. Ne? Und das ist ja auch ein sehr, sehr spannender Spieler, der vielleicht den Nerazzurri auf der Position mehr Tiefe verleihen würde, zusammen mit Sensi. Da wird es auf jeden Fall spannend sein, was im Sommer passiert. Aber aktuell, wie du sagst, ist der Wurm drin bei Inter und sie scheinen aktuell, Stand jetzt, nicht mehr der Favorit auf die Meisterschaft zu sein, wenn man sieht, wie schwer sie sich tun, kleine Ausfälle zu kompensieren. Das im Vergleich zu Neapel oder Milan, die teilweise, da haben halbe Mannschaften gefehlt und die beiden haben das besser kompensieren können als Inzaghis Truppe.
Ja. Sehr spannend wird auf jeden Fall schon der nächste Spieltag nach der Länderspielpause.
Ja.
Juventus gegen Inter Mailand, das wird richtungsweisend werden. Da kann Inter nochmal die Kurve bekommen, wenn sie da auswärts siegen. Oder Juve kann nochmal richtig ranrücken, wenn sie jetzt dann Inter sogar überholen. Klar, die haben ein
Oh
Spiel in
ja,
der
das ist ein
Hinterhand.
Sechs-Punkte-Spiel,
Ja,
ja.
es ist ein 6-Punkte-Spiel, definitiv. Wird sehr, sehr spannend. Grandioses Spiel. Also freue ich mich schon sehr, sehr stark.
So, vom Restprogramm habe ich gesehen, hat Milan tatsächlich das leichteste, in Anführungszeichen, das leichteste Restprogramm, weil man natürlich die Mannschaften in der Serie A grundsätzlich nicht unterschätzen kann und Milan auch gegen Salernitana beispielsweise und gegen Spezia gezeigt hat, dass sie auch gegen kleine Gegner straucheln
Ja, darum
können.
ist es für Milan eigentlich eh schwer, das Restprogramm. Sie
Genau,
gewinnen ja
genau.
gegen Inter und gegen
Ja.
Napoli
Ja.
und dann gegen die Kleinen lassen sie dann wieder was liegen. Jetzt
Genau.
haben sie zwei unter Anführungszeichen kleine mal souverän geschlagen,
Genau, ja.
aber ja, mega, mega spannend noch und bin wahnsinnig extrem gehypt auf den Kampf. Ich finde auch, klar, ist nicht respektlos gegenüber den Mannschaften hinter Juve sein. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Mannschaften so merken, die ersten vier, ja, Champions League ist relativ safe.
Ja,
Da kann nicht
ja.
mehr allzu viel passieren. Klar, die Roma, aber 8 Punkte auf Juve und Juve ist gut drauf und ich sehe da wenig
Nee.
Chancen, dass die nochmal ranrücken.
Nee,
Atalanta hat
keine
ein Spiel
Chance.
weniger, muss man mal schauen, aber die sind halt auch nicht so formstark. Ja, klar, jetzt muss man auch sagen, wenn Neapel jetzt schlagen, kann man auch nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Es ist fast der nächste Spieltag, der so richtig richtungsweisend wird gegenüber, geht noch mal was Champions League, geht noch was Scudetto-Kampf oder bin ich komplett weg? Das, glaube ich, macht sich nach der Länderspielpause dort schon relativ schnell bemerkbar.
Ja, absolut. Und dann darf man nicht vergessen, Juve jetzt ohne Doppelbelastung, was für die Serie A, also für den italienischen Fußball natürlich eine
Ja,
Schande ist, dass
ja.
sie mit 0 zu 3 gegen Villarreal ausgeschieden sind. Also ist momentan ist die Serie A natürlich so im internationalen Vergleich wirklich, ja, sehr schwach,
Ja, muss man ehrlich sein, ja.
sehr, sehr
Ja,
traurig und
ja.
schwach, ne? Aber ja, das macht die Meisterschaft natürlich jetzt auch nochmal spannender, nachdem Inter jetzt aus der Champions League raus ist, Juve ist raus. Das heißt,
Napoli ist raus aus der Euroleague. Ja, jetzt sind
genau,
alle
da,
raus eigentlich.
genau, also da gibt es keine Doppelbelastung mehr und die Regeneration, die wird sich auf jeden Fall auch auf die Meisterschaft dann auswirken. Also es wird dann nochmal richtig für Reserven sorgen und ja, wird spannend. Ne?
Definitiv, ja.
Genau. Aber ein Zusatz noch zum AC Milan muss man auch sagen, damit es nicht heißt, wir würden das durch die rosa-rote Brille sehen. Man muss Milan in dem Spiel, so souverän sie waren, gegen
Cagliari,
die Chancenauswertung war schon schwach. Ja, und wenn das Ding am Ende reingeht, dann steht es 1-1 und dann ist wieder die Kacke am Dampfen und dann heißt es wieder, Milan schafft es nicht, gegen die Kleinen zu punkten.
Ja.
Oder?
Ja, natürlich. Ja, haben wir ähnliche Spiele schon erlebt.
Ja.
Wo es dann war gegen Spezia, aber da sind wir wieder bei Schiedsrichter katastrophalen Fehlentscheidungen. Aber klar, wenn du dann den Sack halt nicht zumachst, dann kann auch mal ein Schiedsrichter, das ist auch ein Mensch, dann patzen und ein reguläres Tor zurückpfeifen. Genau. Und dann fängst du dir eins und verlierst dann sogar.
Genau, genau. Das ist schon gegen Spezia hätte es zur Halbzeit auch schon 4-0 stehen können für Milan damals. Mhm. Jetzt hast du dasselbe gegen Cagliari gehabt, wo man wirklich so verschwenderisch mit den Torchancen umgegangen ist. Und das kann sich dann rächen. Und ich finde, das sollten auch die Milan-Fans sich vor Augen halten, dass da nicht auch alles rosa ist gerade, ja, sondern man hat am Ende dann auch Glück gehabt, dass der Ball gegen die Latte gegangen ist und nicht ins Tor, weil sonst wäre das dann wieder ja, richtig spannend geworden. Also es ist alles möglich im Scudetto-Rennen und ja, ich finde es geil, dass wir das moderieren können und das auch wieder mal erleben dürfen, dass es wirklich jetzt mal einen Vierkampf wieder gibt um das Scudetto.
Ne? Unfassbar spannend, ja.
Genau, alles klar. Sollen wir in die Pause gehen und uns danach der Roma widmen?
So machen wir's.
Alles klar. Liebe Tifosi, wir sind gleich wieder da für euch mit der AS Roma unter José Mourinho. Also bis gleich nach einer kurzen Pause bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will?
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
So, liebe Tifosi, da seid ihr dabei. Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir machen weiter mit dem Derby della Capitale zwischen der Roma und Lazio Rom und ich glaube, jeder Serie A-Tifoso war gespannt auf dieses Spiel und hat eigentlich eine knappe Partie erwartet, die bis zur letzten Minute total spannend wird. Und dann ist das Ding einfach in der ersten Halbzeit schon entschieden drin.
Ja.
Unglaublich.
Typisch offensiv starke Mourinho-Mannschaft, genauso war es zu erwarten.
Ja, ist so.
Ja, echt, war vorne was abgebrannt. Also. Wahnsinn, da ist das Ding in der ersten Halbzeit erledigt. Schon eine Überraschung. Was ich vor allem bei dem Spiel herausstreichen will, weil es einfach so wichtig ist, dass die Zuschauer im Stadion sind. Die Choreografien waren ja sowas von geil. Ja. Wahnsinn. Ja. Boah, ich war richtig gehypt. Da siehst du die Fans, beide Kurven erstrahlen in den Farben. Also, boah, stimmungsmäßig war, wow, das braucht der Fußball. Also, richtig geil dann solche Spiele. Mega.
Ja, ja.
Für absolut. Die Stadt.
Ja. Und dann, ja, Tammy Abraham, der da schon in der ersten Minute zuschlägt mit dem 1-0. Dann der 22. Legen sie nach. Lorenzo Pellegrini in der 40. Dann auch noch, also Doppelpack Abraham, dann Pellegrini mit einem wunderschönen Saftschuss. Und dann, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich hätte Lazio sich nicht beschweren dürfen, wenn es zur Halbzeit sogar 5-0 steht.
Ja. Ja. Ich glaube, eine dicke Chance hat Lazio auch, 5-1 zumindest.
Ja, stimmt, Luis Alberto, ne?
Der war der aber sie hätten sich schon tatsächlich eine höhere Niederlage einfangen können. Ja.
Genau, absolut. Aber, liebe Freunde, wir wollten gar nicht so viel auf das Derby della Capitale eingehen, weil wir für euch natürlich einiges analysiert haben. Wir wollten gucken, wie steht die Roma jetzt unter José Mourinho da? Und wir haben ein paar Sachen uns mal genauer unter die Lupe genommen. Und ja, René, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Sollen wir ein bisschen über die Wandlung des José Mourinho vielleicht philosophieren?
Ja, ich würde schon sagen, also so
ja?
Menschlich.
Sollen wir erstmal da anfangen, wo er sich nicht weiterentwickelt hat?
Da bin ich gerade eingestiegen, ja, genau.
Genau, dann fang an, du hast schon menschlich gesagt, leg los.
Ja, so seine Art zu führen, so Menschenführung und so. Ja, da sind schon noch gewisse Parts dabei, die mir weniger gut gefallen oder vielleicht auch
Mittelalter-Methoden.
Ja, und das von dem modernen Fußball sprechen. Allerdings für gewisse Aussagen, ja, der verkauft halt auch wieder Zeitungen. Der Mourinho ist ja wahnsinnig, er ist ja dann auch gesperrt worden. Klar, Außenstehende, es ist witzig, denken Sie, was es dann muss. Ein Juve-Fan sagt dann, der gehört eingesperrt, der ist geisteskrank. Ja. Aber die Aussage einfach so, wenn du so liest, oder weißt nicht genau, was ist passiert, Mourinho zwei Spiele Sperre, und dann liest du so, Mourinho sagt zum Schiedsrichter, du wurdest doch von Juve geschickt. Was ist mit ihm los, Alter? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das musst du mal vorstellen, sagt der Trainer zum Schiri. Es ist ja unglaublich. Ja. Und dann nur seine Gesten und so Telefonhörer und lauter so Bullshit.
Da denke ich mir, und sein Gesichtsgulasch, was der plötzlich für Fressen am Spielrand zieht. Ja. Das habe ich in der Premier League gar nicht mitbekommen. So. Also ich glaube auch nicht, dass der so krasse Fratzengulasch da gezogen hat.
Ich dachte, in der Premier League hat er versucht, seine Persönlichkeit ein bisschen zu ändern. Da habe ich gemerkt, das wird sowieso nichts mehr.
Ja, ich jetzt, lass einfach alles raus.
Ja, genau. Und jetzt probiere ich es zumindest spielerisch ein bisschen zu ändern.
Ja. Aber lass uns noch ein bisschen, bevor wir zum Spielerischen gehen, noch ein bisschen auf den Führungsstil eingehen, den du da schon angesprochen hast. Wir haben es jetzt ein bisschen lustig gemacht, aber gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass du gewisse Spieler halt nicht der Presse zum Fraß vorwerfen kannst. Also, dass das kein guter Charakter ist, dass du damit nicht gerade das Vertrauen deiner Spieler auch gewinnst, sondern eher so eine Art Schreckensherrschaft da führst. Und als prominentes Beispiel fällt mir da das Beispiel mit Shomorodov ein. Beim Spiel gegen Juve, als sie ja, ich glaube, sie waren 3-0 in Front, kann das sein, oder 3-1 in Front. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was Juve nachher 4-3 gewonnen hat. Und da war er natürlich nach dem Spiel extrem sauer und hat dann quasi die Niederlage irgendwo schon Morodov in die Schuhe geschoben und meinte dann irgendwie so, dass der Alex Gijan bis dahin super gespielt hätte. Und dann wäre der Shomorodov reingekommen, hätte 2-3 Mal einen Ball dumm verloren, dann hätten sie die Tore deswegen gekriegt und er hat alles falsch gemacht. Und ja, also er hat wirklich den vor den Bus geworfen oder der Presse zum Fraß vorgeworfen. Das ist halt kein guter Stil, finde ich. Ne?
Überhaupt nicht, gefällt mir gar nicht. Früher war er trotzdem auch mal bekannt, sich vor die Mannschaft ständig zu stellen, die als mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die ganze Zeit. Ich meine, er hatte immer wieder seine Spieler, die er dann nicht so mochte, aber das gefällt mir halt jetzt überhaupt nicht. Er hat es wieder bei Saniolo ein bisschen anders gemacht, aber scheinbar macht das wirklich bei den Spielern, von denen er weniger hält. Da hieß es ja auch, ja, Mourinho hat Zoff mit Saniolo. Und dann hat er dann in der Pressekonferenz, ja, ich habe Nicolo einfach in die Kabine geschickt, hat er da gesagt. Er war verschwitzt und sollte direkt duschen. Also, am Wochenende ist wieder ein wichtiges Spiel, wo ich ihn brauche. Ich war mit seiner Leistung sehr zufrieden. Ihr Journalisten müsst euch andere Schlagzeilen suchen. Es gibt kein Problem bei uns. Aber das ist ja auch schon wieder seine typische scharfe Art. Da gibt es ja gar nichts Normales. Und ja, so zwischen den Zeilen entnehme ich so, also das kannst du es mit anderen erzählen, ja, dass das alles so glatt gelaufen ist, wie du das jetzt berichtest, so einfach so, jetzt verpiss dich in die Kabine und geh mal duschen, weil wir haben ein wichtiges Spiel am Wochenende,
ja. Geil. Ja. Aber ich muss mich noch korrigieren, ich habe eben Alex gesagt, ich meinte Felix Afena, Gijan, also ich weiß nicht, wie ich da auf Alex komme, um das nochmal zu korrigieren, aber ja, es ist, er ist natürlich für Entertainment auch da, ne? Das muss man ganz klar sagen. Hat man jetzt auch gesehen mit Seemann. Ne? Ich weiß nicht, ob du das Zitat mitbekommen hast von ihm.
Weiß ich jetzt nicht, aber ich wollte dich nur kurz darauf hinweisen, weil das habe ich kurz geschaut. Die Roma hat auf jeden Fall 3-1 geführt, als Mourinho dann komplett durchgedreht ist.
Genau. Und man muss halt sagen, ne, er ist halt ein Meister der Unterhaltung. Da ist er auf jeden Fall eine absolute, wie soll ich sagen, Aufwertung für die Serie A, wenn es darum geht. Jetzt auch wieder dieser verbale Clinch mit Seemann, wo er gesagt hat, dass er ein Trainer ist, der 22 Trophäen gewonnen hat in seinem Leben, und er lässt sich nicht von irgendeinem Serie B-Trainer, der 2 Pokale da gewonnen hat, irgendwas sagen, und er redet nur mit Leuten wie Trapattoni beispielsweise und nicht mit so jemandem wie ihm. Also das hat er natürlich auch.
Der ist zu unwürdig quasi.
Genau, er ist nicht würdig, genau, dieses oben von oben herab.
Ja, das ist aber zum Grunzen. Also das halte ich gar nicht aus.
Ja. Das ist für uns jetzt lustig, wenn er. Und ich
lustig. Also das ist für mich so, wenn ich ihn an der Straße sehe, würde ich ihm eine klopfen, glaube ich.
Schöne steinhubersche Backpfeife.
Ja, eine Watschen, wie man in Österreich sagt.
Eine Watschen, genau.
Eine Watschen kriegt der Kurs.
Genau. Aber man muss sagen, so, also ich persönlich finde es lustig, wenn es jetzt so gegen andere Trainer geht und so, da habe ich meinen Spaß dran, aber wenn es halt gegen die eigenen Spieler geht, dann werde ich auch sehr kritisch. Und da muss man halt schon sagen, dass das kein guter Stil ist und dass er sich in dem Punkt, glaube ich, da sind wir beide einer Meinung, nicht wirklich weiterentwickelt hat in Sachen Leadership Management, ne?
Nee, überhaupt nicht. Nein.
Genau. Gut. Aber, liebe Tifosi, das habt ihr wahrscheinlich nicht zum ersten Mal von René und mir gehört. Wir wollen ja objektiv bleiben und möchten auch die positiven Sachen betonen. Und ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, Mourinho ist taktisch flexibler geworden.
Ja, würde ich definitiv unterschreiben. Ja, Mourinho hätte vielleicht vor 10 Jahren noch einen ähnlichen Spielstil wie Allegri unter Juve unter Allegri an den Tag gestellt, aber von dem her ist nicht mehr viel zu sehen. Also die Roma wirklich offensiv, eine Mannschaft, die ihr Heil in der Offensive sucht, das war jetzt früher so nicht zu erwarten von der Roma. Und die Roma auch einer der Mannschaften, wenn wir statistisch gesehen wollen, mit den meisten Torabschlüssen in der Serie A, da sind sie absolut vorne dabei.
Ich hoffe, ihr habt alle zugehört, liebe Tifosi. Wiederhol nochmal den letzten Satz.
Mit den meisten Torabschlüssen, da sind sie wirklich ganz vorne dabei.
Wer hätte das vor der Saison gedacht, dass wir das hier sagen würden?
Ja, unglaublich eigentlich. Ich glaube es jetzt noch nicht. Warte, ich schau nochmal.
Ich habe es aber auch recherchiert. Das ist wirklich die Wahrheit, liebe Tifosi.
Ja, Wahnsinn.
Also, ja, die Roma hat europaweit, also von den Top 5 Ligen, den 6 besten Expected Goals Wert. Das ist krass. Ja. Von einem José Mourinho-Team. Also wenn das nicht ein Indikator für die Wandlung von Mourinho ist, dann weiß ich es auch nicht. Mhm. Ja, dann müssen wir betonen, wie René es schon angesprochen hat, also er sucht sein Heil in der Offensive, was sich auch geändert hat. Er lässt wesentlich höher anpressen als bei seinen früheren Stationen. Mhm. Er spielt eine Dreierkette, eigentlich für Mourinho auch ein sehr untypisches System. Wenn man mal zurückdenkt, der hat ja meistens ein 4-2-3-1 gespielt oder bei seiner Zeit in Porto, da hat er sogar ein 4-3-1-2 gespielt. Aber Dreierkette und Mourinho, das war eigentlich ein System oder eine Symbiose, die nie wirklich funktioniert hat. Und man muss sagen, die Roma war ja, glaube ich, so November, Dezember standen sie nicht so gut da, ne? Mhm. Da waren sie zwischenzeitlich, glaube ich, auf Platz 8 sogar oder 9. Ja, und dann hat sich José gedacht, ja, so persönlichkeitsentwicklungstechnisch, komm, lass mich mal ein bisschen flexibler werden, ich probiere jetzt mal was Neues aus, und hat dann die Dreierkette eingeführt. Und das funktioniert richtig gut bei der Roma bis jetzt.
Ne? Ja. Also bei der Roma eigentlich auch gefällt, das ist oder sind Attribute von Mourinhos Mannschaft eigentlich immer gewesen, dass sie einfach eine gewisse Härte an den Tag legen. Und sie sind auch Spitzenreiter der Liga mit gelben Karten. Also klar, sagen wir, man soll nicht viele gelbe Karten kommen, dann kommt man zu spät. Aber prinzipiell mag ich das schon, wenn die Mannschaften mal ordentlich da Statement setzen und so. Mhm. Und da ist die Roma schon vorne dabei. Sie zeigen dem Gegner schon mit wirklich aggressiver, mit Härte. Da versuchen sie die Grenzen aufzuzeigen, dann gleichzeitig versuchen sie offensiver zu spielen. Das Gesamte gefällt mir schon ganz gut. was sie da an den Tag legen. Aber klar, die Erwartungshaltung der Fans, oder ich habe auch andere, ich glaube, es war ein Podcast, da war vor der Saison gehört, wo der ein oder andere die Roma zum Beispiel auf Scudetto-Kurs hatte oder dass die dann den Titel holen. Und einige Fans haben geglaubt, mit Mourinho kommt der Scudetto zurück. Da sind sie natürlich schon, wenn man jetzt wieder die Realität betrachtet,
meilenweit. Grüße gehen raus an Steff.
Hat der Steff die Roma?
der hat gesagt, die Roma wird Meister unter Mourinho.
Ach echt? Das Steff war, wusste ich wirklich nicht mehr.
Ja, doch, ich schon, weil das habe ich mir gemerkt, weil ich so überrascht war. Okay. Ja, ja, ich war sehr überrascht über den Tipp.
Ich habe jetzt gar nicht an den Steff gedacht. Nee, es war
irgendwas
Englischsprachiges.
Sorry, Steff.
Ah, der Steff ist auch noch gewesen. Okay. Ja, waren einige. Ja, ihm, aber da klaffen halt schon Welten dazwischen. Da von dem sind sie wieder ganz weit weg. Muss man jetzt sagen, es war dann das Minimalziel vieler Fans. Na, da müssen wir zumindest wieder in die Champions League kommen. Sind wir auch, wie wir es besprochen haben, sehr weit entfernt, und ich sehe für die Roma vielleicht 5% Chancen, also da müsste jemand komplett kollabieren. Also minimalst die Chancen, also wirklich sehr, sehr schlecht. Und dann bleibt halt, um die Saison abzuschließen, so der Kampf um die Euroleague, und sie spielen noch in der Conference League. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, so mit Conference League, aber wir beide haben das ja vor der Saison besprochen. Da wusste man gar nicht, wie weit geht die Reise. Wir wollen ja jemanden wegnehmen, aber ich habe vor der Saison schon gesagt, ich finde den Bewerb prinzipiell zu kotzen.
Also der ist unnötig.
Ja, komplett unnötig. Die Euroleague ist schon, das hat schon kein Standing. Ist eigentlich schade, weil es eigentlich ein ganz cooler Bewerb, aber so, es gilt schon als der Verlierer-Cup. Ja, dann bist du nicht mal in der Euroleague, sondern bist in der Conference League. Was ist das dann? Der Verlierer, der Verlierer, der Verlierer-Cup. Und
komplett lost.
Ja, komplett lost. Und ich glaube, wenn du jetzt nicht gerade konkret Fan von einer Mannschaft bist, schaust du auch von der Conference League kaum Spiele oder gar nicht. Ich tue mir da auch schwer, so einen Bewerb zu unterstützen, wo ich gar nichts davon halte. Und am liebsten werden wir den streichen sie auch zukünftig wieder. Aber klar, ich ein Titel ist immer so wichtig, wie viel Aufmerksamkeit ich ihm schenke und wie wichtig ich ihm selber auch einen Stellenwert gebe. Und wenn ich jetzt trotzdem an die Roma-Fans denke, die lechzen auch nach einem Titel, dann ist auch selbst ein Conference-League-Titel, der jetzt für einen Außenstehender oder der jetzt sagt, ja, Conference-League, komm jetzt, was soll das? Das ist ja weniger wert als, keine Ahnung, ich weiß nicht was. Dann ist das aber trotzdem was, wenn du schon 20 Jahre auf den Titel wartest, sagst du trotzdem, okay, jetzt haben wir zumindest mal mit einem Conference-League-Titel gestartet, und ich würde schon sagen, das wäre sowas, wo man dann sagt, okay, dann kann man sagen, es war eine ordentliche Saison, wenn sie jetzt vielleicht vor Atalanta Bergamo landen auf Platz 5 und dann noch die Conference eintüten. Ja. Zumindest hat man finanziell ein bisschen was mitgenommen, so wenig Kohle gibt es doch gar nicht. Und man hat sich international dann auch, gleich spielt man wieder gegen Bodo Glimt, aber das ist dann auch der Vergleich, ne? Da haben sie beim letzten Mal ordentlich Schläge bekommen. Ich glaube sogar 6. Aber dann, ja, dann ist zumindest noch Leicester dabei. Da musst du halt schon auch Mannschaften suchen, wo du sagst, die könnten eventuell auch Champions League spielen. Bin ich gespannt. Ich würde es der Roma gönnen, weil sie einfach schon so lange warten auf den Titel. Für mich persönlich ist das jetzt kein wichtiger Bewerb.
Also sag mal so, hätten wir uns jetzt im Dezember unterhalten darüber, hätten da ein Fazit gezogen, dann wäre es ja negativ gewesen. Mittlerweile muss ich sagen, wenn man sich mal anschaut, dass die Roma wirklich lange ungeschlagen ist, seit Januar jetzt in der Serie A. In der Heimtabelle liegen sie sogar auf Platz 2, auswärts nur Platz 9. Da muss man schon sagen, das geht in eine richtig gute Richtung gerade. Ne? Auch die Transfers, die sie jetzt im Winter getätigt haben, die für das neue System mit der Dreierkette natürlich nochmal ihr Übriges tun. Kann ich mir vorstellen, wenn die Roma jetzt wirklich das so zu Ende spielt, dass man mit einem richtig guten Geist in die neue Saison startet und da vielleicht nochmal, ja, wirklich jetzt auch mit Mourinho Erfolg haben kann, weil er sich zumindest taktisch weiterentwickelt hat, also allein auch der Spielaufbau, das ist also wirklich nicht schlecht, das ist auch untypisch, also du siehst, Mourinho macht sich wirklich seine eigenen Gedanken, der guckt sich auch nichts ab oder so, ne? Mhm. Zum Beispiel den Spielaufbau, den die haben. Normalerweise kennst du es ja, wenn du eine Dreierkette hast, dann gehen ja die beiden Außenverteidiger, die gehen ja nach vorne, wenn du im Ballbesitz bist. Ne? So, was macht der? beide Außenverteidiger gehen bei dem Spielaufbau, gehen die nach hinten, ja. Die stehen dann auf einer Linie mit zwei Innenverteidigern und der eine Innenverteidiger von den dreien, der rückt dann auf die sechs. Mhm. Also das ist denn ihr Spielaufbau. Und dann geht der Ball zu den Außenverteidigern, sodass der Gegner aufrücken muss, ja. Dadurch steht der Gegner hoch und dann wird halt einen langen Ball versucht, auf die Halbposition im Mittelfeld zu spielen, um sich dann so nach vorne zu kombinieren. Ich finde, das ist gar keine dumme Idee. Und das siehst du auch jetzt hier bei den Statistiken im Derby della Capitale. Lazio hatte eigentlich viel mehr Ballbesitz, aber die Roma hat es einfach saugut gemacht.
Ja, einfach zielstrebiger.
Ja, das ist, also ich bin, taktisch bin ich überrascht.
Ja, ich bin auch absolut überrascht. Also die Kurve zeigt in die richtige Richtung. Man merkt auch, der Verein ist gewillt, Geld in die Hand zu nehmen. Sie haben auch viele junge Spieler, die stark sind, die noch Entwicklungspotenzial haben.
Ja, genau.
Wenn wir jetzt da den jungen Punkt. Polen auch hernehmen, der jetzt
spielt. Zalewski.
Ja, genau. Nikola Zalewski. Ja, da kommt schon was nach. Also das ist schon, da ist schon durchwegs Qualität da. Man muss halt gewisse Kontinuität reinbringen. Ich bin mal bei Mourinho halt nur bei einer Sache dann nicht sicher, ob er es über eine ganze Saison oder über einen längeren Zeitraum, wenn wirklich langfristig mit Mourinho plant, schafft, eine Einheit zu bilden.
Ja.
Alles zusammen. Ja. Verein, Fans, Management, Ultras, dass das quasi eine Einheit wird und dann wir alle zusammen können das und das erreichen. Ich bin mir mit seiner Persönlichkeit da nicht ganz so sicher, ob er sich nicht dann oft immer wieder dann wieder ein Stück weit selbst im Weg steht, ob er da auch den nächsten Step machen kann. Ich weiß nicht, mit Meditation oder sonst irgendwas muss er vielleicht ein bisschen arbeiten. aber dass er das wirklich auch dahingehend zusammenbringt, dass er etwas formt, was jetzt Conte zum Beispiel im vergangenen Jahr mit Inter geschafft hat. So, dass jeder selbst an sich glaubt. Oder mit seinen Giftpfeilen gegen andere Mitspieler, ob das sowas macht mit dir selbst? Ich weiß es nicht, hast du einen Trainer nie. Aber dass du jetzt denkst, wenn es Abraham bist und der schießt gegen deinen Sturmpartner und da denkst du so, wenn ich jetzt mal nicht liefere, dann knallt er mich auch an die Wand. Ich weiß es nicht, ob er das noch schafft. Aber spielerisch und so, wie die Entwicklung der letzten Wochen und Monate war, muss man schon sagen, wenn die Roma jetzt noch Geld in die Hand nimmt, die jungen Spieler den nächsten Step machen, dann sind sie nächstes Jahr wirklich auf einen oder können sie auf einen Level sein mit den Champions League Aspiranten, die jetzt in den Top 4 sind.
Ja.
Aber wenn es Corse nicht schafft, dann dümpelst du halt die nächsten Jahre dann auch wieder da um Platz 5 bis 8 herum. Und das gibt es jetzt halt. Jetzt haben sie quasi ein Übergangsjahr geschafft. Ich glaube, das Management hat ihm immer wieder das Vertrauen ausgesprochen, was ja gut ist. Ja, nicht da gleich nach ein paar Spielen, wo es nicht funktioniert, jemanden rauszuhauen. Aber es wird spannend zu sehen sein, ob er dann diese Leistung kontinuierlich nach oben schrauben kann.
Ich habe da noch Hoffnung für den, weil man auch jetzt sieht, also es ist nicht nur die taktische Veränderung, die er durchgegangen ist, sondern auch den Umgang mit jungen Spielern, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber früher in der Premier League war Mourinho nie dafür bekannt, dass er der Trainer ist, der junge Spieler auf das nächste Level bringt. Also bei ihm war es genau umgekehrt. Mhm. Er hat meistens lieber auf erfahrene Spieler gesetzt, fertige Spieler und hat
eigentlich keinen Bock. Bei Inter auch trotzdem sehr viele erfahrene Spieler.
Die wollten auch. So, und jetzt ist es total untypisch, dass wir, wie du sagst, einen Zalewski haben, einen, wie hieß er, Eduardo Bové oder der, dieser Zehner, den er da noch eingewechselt hatte, fällt der Name jetzt nicht ein. Ja, das sind so Beispiele, die zeigen, dass der Kerl sich weiterentwickelt hat und vielleicht schafft er es auch, vielleicht seinen Charakter nicht ganz zu ändern, aber um zumindest sich so zu ändern, dass du sagen kannst, er hat sich als José Mourinho so weit weiterentwickelt, dass es zum Erfolg reicht.
Seine Grinta und sich vor die Mannschaft stellen und so, seine Sticheln und so, das braucht es in gewisser Hinsicht auch, um eine Aura aufzubauen. Aber eben so kleine Details müsste er noch abstellen, die aber, glaube ich, trotzdem wichtig sind für das Gefüge eines Vereins, weil es einfach ein Erfolg liegt an so vielen einzelnen Puzzleteilen. Und da ist wichtig, glaube ich, für ihn auch, die einzelnen Puzzleteile dann richtig zusammenzupacken.
Das Ding ist halt, Ich glaube, wenn er von seinen Spielern auch viel hält, dass er dann auch in der Lage ist, mit denen umzugehen. Ich meine, die meisten haben ja wahrscheinlich auch das Buch von Ibra gelesen und Ibra hat auch erzählt, wie Mourinho den ja quasi umgarnt hat. Der hat ihm so viel Honig ums Maul geschmiert. Ich kann mir vorstellen, dass er das zum Beispiel bei Abraham auch macht. Oder bei den Spielern, die ihm wichtig sind, wie Pellegrini und so, weißt du? Von daher wird er wahrscheinlich nicht mit allen Spielern gleich umgehen, aber dass er halt vielleicht lernt, auch mit den Spielern, die er einfach kacke findet, einen versöhnlicheren Ton zu finden und die halt nicht der Presse zum Fraß vorzuwerfen. Ne?
Ja, klar. Großes Lieblinge werden schon geschützt.
Genau. Also das macht er ja schon. Aber ja, wenn wir das konstatieren, wir haben einen Mourinho 2.0 in Italien. Ja. Das ist nicht derselbe aus der Premier League. Und deswegen werden die Karten da neu gemischt. Und ich glaube, man darf ihn diese Saison noch nicht zu streng bewerten. Ich glaube, ab nächster Saison kann man dann schon...
Da werden wir dann keine Gnade mehr walten lassen.
Da werden wir keine Gnade mehr walten lassen, richtig. Dann zählt's. Wenn er nächste Saison verkackt, dann wird er auch den Calcio Siamo neu Zorn aushalten müssen.
Ich sage, wenn Jose einen ähnlichen Herbst hat wie dieses Jahr im Herbst, wird man Jose auch nicht bis Ende seiner Vertragslaufzeit am 30.06.2024 sehen.
Das stimmt.
Das denke ich auch nicht. Also jetzt wird es für ihn schön, dass ihm da das Management des auch gesprochen hat, dass er dieses Jahr Zeit hat, dass er dann auch Spieler bekommt, die er will. Und dann ab nächstes Jahr im Sommer heißt es liefern. Und dann gibt es auch nicht mal, ist eh nett, wenn wir uns wieder für die Conference League qualifizieren, sondern da wird es auch für Jose heißen, Champions League oder Tschüss und ab.
Ja, absolut. Lass uns mal weg von Mourinho.
Ja.
Wie findest du ansonsten die Arbeit des Managements? Weil ich finde, dass sie eigentlich bisher einen guten Job gemacht haben, dass sie ruhig sind, sie sind seriöser geworden. Man hört nicht mehr so viele Skandale und Querelen.
Viel besser als der alte Besitzer. Ja, das geht genau. Mir schon gut.
Ja, ne, ist alles ein bisschen seriöser geworden, was ich richtig geil finde. Und ich glaube, das wird nächste Saison auch richtig spannend, Alter. Was passiert, wenn Francesco Totti zurück in den Verein kehrt, ne, weil man ernsthaftes Interesse hat, ihn wirklich auch zurückzuholen und ihn auch wirklich mal mit Entscheidungsmacht auszustatten, nicht so wie beim in der letzten Ära unter wie hießen die Pappnas noch
gleich? Palotta, oder? Die aus Amerika?
Ja, genau, Palotta, richtig, genau. Da war er eigentlich nur so als Kirmesfigur geholt worden, der eigentlich nichts zu sagen hat.
Ja, und, das war ja das, was Maldini, glaube ich, bei Milan immer abgelehnt hat. Ich komme nicht hierher, um Maskottchen zu sein. Wenn ich herkomme, dann will ich der Chef sein. Und ist halt die Frage, ob man Francesco Totti Ähnliches zugesteht. Also das fußballerische Know-how. Man muss einen Francesco Totti bei der Roma an vorderster Front stellen und auch mit einer gewissen Handlungsfreiheit ausstatten, damit er sich da voll entwickeln kann. Weil man sieht ja auch, was dann eine Person in einem Management dann auch noch für Entwicklungsschritte nimmt, da kann man nicht davon ausgehen, Francesco Totti kommt und macht alles richtig. Da wird er auch ordentlich mal auf die Fresse bekommen, aber so einen Mann kannst du nicht vorweglassen. Also der muss im Verein integriert sein und muss meiner Meinung nach auch eine wichtige Rolle spielen.
Wäre auch eine Riesenbereicherung für die Serie A, wenn sie ihn zurückholen. Aber was mich, lieber Fratello, am meisten interessiert ist, was passiert, wenn das Ego von Francesco Totti auf das Ego von José Mourinho in Krisenzeiten trifft?
Dann, wenn Francesco Totti eine wichtige Position im Verein hat und die beiden haben eine Krise, dann heißt es, schön, dass du da warst, José.
Da geht der Vesuv hoch, Alter, und das werden die bis Rom spüren, glaube ich. wenn das passiert. Also da bin ich wirklich entertainment-technisch extrem gespannt, aber ich finde es geil. Also ich hoffe, das klappt mit Totti.
Leute müssen zurück und brauchen eine tragende Rolle. Ich finde das so, so wichtig. Das ist was die Italiener auszeichnen könnte, dass sie es einfach schaffen, Identität in die Vereine zu bringen, so richtig tiefe Wurzeln, sich zu verankern. Was jetzt Juve auch mit Nedved hat. Zanetti bei Inter, obwohl Zanetti jetzt nicht so die tragende Rolle hat wie im direkten operativen Bereich jetzt Maldini. Aber dass du trotzdem solche Ikonen in den Vereinen installierst und dass du dann vielleicht auch wieder etwas aufbaust, dass die Leute dann sagen, wow, okay, jetzt haben mich Sanetti angerufen, puh, die wollen mich haben, Alter, da kannst du nicht auflegen, da muss ich hingehen, ja? Dass du so eine Aura schaffst, oder wie es bei Theo Hernandez war, der gesagt hat, Maldini hat mich angerufen, da muss ich ja sagen, es geht ja gar nicht anders, was willst du machen?
Ja, ist so.
Und das ist, glaube ich, dann da kannst du dich international gesehen, wenn man jetzt auch zuerst besprochen hat, die Italiener sind international so scheiße, dann vielleicht auch wieder aufstellen, wenn du sagst, du hast etwas in Italien, was es sonst nirgendwo gibt, wo nur Business as usual ist in Amerika, in England jetzt, keine Ahnung, der Besitzer, der ist einmal im Jahr hier und der kümmert sich eigentlich gar nicht und managt eigentlich einen saudi-arabischen Fonds, sondern da sagst, hey, wow, wenn ich in Italien gehe, das ist richtig geil, das sind richtig geile Leute, da arbeiten die Creme de la Creme von früher, klar, geht es natürlich um Kohle, du musst auch aber die Italiener sind einfach noch hinten nach ein bisschen und so kannst du es vielleicht auch kompensieren im Vergleich zum internationalen Geschäft, wenn die anderen finanziell so übermächtig sind.
Absolut, ja. Hast du auf jeden Fall schön zusammengefasst. Die Roma hätte mehr Strahlkraft.
Viel mehr.
Totti. Ja. Und ich glaube auch Fachkompetenz, weil, wie hieß nochmal dieser Gaucho, den die damals vom PSG geholt haben, der ein kompletter Flop war? Dieser... Das war der größte Fehleinkauf so in den letzten Jahren. Mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Wie immer.
Aber du wirfst mich da immer mit irgendwelchen Fragen, wo ich.
Ja, du bist doch mein wandelndes
Lexikon. Ja, ich weiß. Warte, jetzt bin ich gerade. Wann ist es denn gewesen, damit ich weiß ungefähr, wie lange ist es aus?
Ich meine, der ist seit letztem Jahr weg.
Im
Sommer musste der gehen, ja. Ich glaube, Vertrag ist ausgelaufen, aber den haben den aufgelöst. Und dann ist er zurück nach Argentinien. Der hat früher bei Palermo gespielt, war dann sau dribbelstark.
Ach so, Pastore, oder was meinst du?
Ah, ja, genau, danke. Ah, Pastore, richtig. Genau, und Totti hat damals schon gewarnt, wo die den verpflichten wollten, hat er gesagt, der passt gar nicht ins System, Leute. Mhm. Was wollt ihr denn mit dem? Ne? Und er hat am Ende recht behalten. Und man hat Pastore ja wirklich ein richtig gutes Gehalt damals gegeben. Dann passt er nicht ins System, war scheiße, plus dauerverletzt. Also alles kam zusammen und ja, da hätte man besser damals schon auf Francesco Totti hören müssen, der hat es besser gewusst als alle anderen und ja, vielleicht kann er seine Expertise jetzt mal mehr einbringen in den Verein und ja, doch eine gute Sache bei der Roma, glaube ich, wenn Mourinho seinen Charakter in den Griff bekommt.
Jo,
Fratello. Ja. Ich würde sagen, haben wir alles.
Wir haben den Status Quo der Serie A gut abgehandelt. Jetzt haben die Tifosi wieder sehr viel Stoff in letzter Zeit von uns bekommen. Und seid gespannt, was nächste Woche passiert.
Oh ja. Bitte lass es passieren. Das ist
bitte lass es passieren. Interview, ich sag mal, zu 25% safe. Wir sagen schon gar nicht mehr.
Was schon hoch ist, liebe Tifosi, das ist hoch.
Das ist schon Person, hoch für uns.
Ja. Bei dieser Person, die wir euch dann im Podcast holen, sind 25% eine Menge.
Ja, richtig viel.
Genau. Die fragen sich alle, wovon labern die zwei, ne? Ja. Das ist bestimmt so neugierig. Aber nächste Woche werdet ihr es hoffentlich dann erfahren, aber wir sind vorbereitet, wir haben auch einen Plan B, also ihr werdet auf jeden Fall von uns nächste Woche hören.
Das ist unser Plan. Ja, genau. Liebe Follower, aber damit ihr es gleich wisst, der Interviewgast hat uns die 25%ige Zusage für Dienstag erteilt. Ja. Das heißt, wenn er uns Dienstag um 17 Uhr absagt, dann drehen wir am Abend trotzdem einen Podcast.
Ja.
Aber nur damit ihr wisst, der Podcast kommt dann wieder erst Mittwoch oder Donnerstag, nicht jetzt. Wir werden fix nicht Montag drehen. Also so viel ist schon mal klar. Ja,
genau.
Nur, dass ihr das wisst, also nächste Woche wird er dann
Mittwoch kriegen sie den Podcast. Ja. Also genau. Wenn wir dienstags drehen, dann auf jeden Fall Mittwoch. Das ist safe. Genau. Gut, Rotello, war mir wieder eine Ehre, mit dir hier das Serie A-Geschehen aufzuräumen. Und ja, liebe Tifosi, passt gut auf euch auf. Ja, bleibt gesund. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir alla prossima, ci sentiamo und
ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf
meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.